Ja, nun zu unserem heutigen Studientag, zu dem wir ganz herzlich Martin Knoll begrüßen, der heute Morgen schon die Predigt gehalten hat. Martin Knoll ist derzeit ja Vorsteher der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung. Und wie ihr auch dem Flyer vielleicht entnehmen konntet, war er schon in verschiedenen Aufgaben in unserer Freikirche tätig, insbesondere auch lange Jahre im Fachbeirat für gegen sexuelle Gewalt. Zu seiner Entlastung, wenn jetzt jemand seine Bemerkung von heute Morgen jemand missverstanden haben sollte, die größere Zeit seiner Tätigkeit hat er nicht bei der Stasi verbracht, sondern innerhalb unserer Kirche. Ja. Ja, lieber Martin Knoll, wir freuen uns sehr, dass du aus Nordrhein-Westfalen heute zu uns nach Stuttgart gekommen bist. Das Thema für diesen Studientag Miteinander leben, denke ich, ist ein sehr aktuelles Thema, das in jeder Gemeinde eine hohe Aktualität besitzt. Und die beiden Referate für den heutigen Nachmittag behandeln ja auch Fragen, die wirklich ernsthaft zu bedenken sind. Einander zuhören, jedem zuhören und zählt nur die Liebe? Spannende Fragen, auf deren Antwort wir sehr gespannt sind.
Ja, sind wir nicht alle ein bisschen Stasi? Ich habe tatsächlich wissentlich nicht für Sie gearbeitet und ich war gespannt. Ich hatte seit der Wende den durchaus das Bedürfnis, mal nachzufragen, gibt es eine Akte über mich und wenn ja, was steht da drin? Und vor allem, wer kommt drin vor? Ich habe es erst vor anderthalb Jahren geschafft, den Antrag zu stellen. Man kann ja immer noch, auch ob West- und Ostdeutsch, es sind ja viel mehr dort geführt worden, als man manchmal glaubt. Und habe vor anderthalb Jahren das Formular mir aus dem Internet besorgt von der GAUK-Behörde, habe es ausgefüllt und abgeschickt und gedacht, na mal gucken. Dann kam nach zwei Wochen ein Brief, wir haben Ihren Antrag zur Kenntnis genommen und wir werden Ihnen demnächst eine Antwort geben. Nach weiteren drei Wochen kam wieder ein Brief mit der Mitteilung, dass es eine Akte über mich gibt und dass es etwa 2 bis 3 Jahre dauern wird, dann kann ich nach Berlin kommen und Sie einsehen. Daran erkennt man, dass es scheinbar noch eine Menge an Dingen gibt, die dort aufzuarbeiten sind. Man ist ja in der Zeit, in der wir leben, so schnell in der Gegenwart gefangen, auch vielleicht mit eigenen Ängsten und mit Empfindungen. Die ganze Thematik, die wir momentan erleben, durch die Kriege und die Flüchtlinge, die unterwegs sind, nimmt manchem von uns schier den Atem und lässt tiefe Sehnsucht aufkommen, dass sich alles schnell normalisiert, weil man irgendwie gestört ist und sich fühlt. Ich persönlich denke, es ist tatsächlich kaum eine Zeit so gewesen wie jetzt, wo es so leicht war, etwas für Menschen zu tun. Eine kleine Gemeinde, meine Schwester, die sich über ihre Mitgeschwister aufregt und sagt, machen wir was für die Flüchtlinge und es bewegt sich nicht viel. Und ist sie alleine hingegangen zum Amt und hat gesagt, ich bin Christ und ich würde gern was tun. Was kann ich tun? Ich bin so und so alt und das könnte ich noch und das nicht. Und jetzt einige Zeit später sind es eine Handvoll Leute aus dieser Gemeinde, die regelmäßig bei Kleiderkammern, bei Ausgabe von Hilfsmitteln und so weiter mithelfen. Und eine neue Belebung auch in der Gemeinde spüren. Nie war es, oder nie ist sicherlich immer mit dem Superlativ schwierig, aber es war selten so leicht, sich als Adventgemeinde mit öffentlichen Stellen ins Gespräch zu begeben und nützlich zu sein. Möglicherweise und hoffentlich nicht nur mit dem Motiv, Schafe zu finden, sondern wirklich zu helfen, Menschen zu helfen. Und was sich dann immer ergibt, das schenkt der liebe Gott. Gut, ich habe jetzt hier so ein Gestell um meinen Hals, das Mikrofon hier. Ich müsste jetzt nicht hier stehen, es ist, genau, ich könnte auch, ich bin aus dem letzten Jahrhundert, ich muss mal nachfragen. Vielleicht die PowerPoint. Ich hatte so ein paar Zitate abgegeben. Jetzt leuchtet es genau hier rüber. Genau, dann. Vielleicht ruhig mal die. Es müssten zwei Zitate auf der ersten Folie sein. Ein guter Hirte zählt seine Schafe einzeln. Das hat gesagt Johannes Paul der 23., der tatsächlich manches Inhaltliche hinterlassen hat, das sehr tief und sehr schlicht und sehr nachdenkenswert ist. Ein guter Hirte zählt seine Schafe einzeln. Die Thematik, die so ein Stück abgestimmt war im Vorfeld, das Hirtenamt und das Miteinander in der Gemeinde. Und das ist so ein Versuch, es ist tatsächlich ein ehrlicher Versuch. Ich würde mich tatsächlich auch nicht als Fachmann betrachten, hier ein paar Gedanken zu formulieren. Wir haben heute früh nachgedacht über das Miteinander und über die Frage, wie wir miteinander leben. Dieser Teil jetzt versucht, ein Stück auch zu fragen, was ist geschehen mit dem Hirtenamt? Wir haben natürlich eine Vielzahl von angestellten Predigern, aber sind wir selbst auch Hirten? Sind wir auch beauftragt, uns Menschen zuzuwenden in dieser Eigenschaft auch der Hilfestellung? Das Hirtenamt und das Miteinander in der Gemeinde, das Zitat von dem 23. ist für mich so ein markantes Wort, einfach deshalb, weil ich tatsächlich, und das ist eine These meiner Beobachtung, als Adventgemeinde, als Kirche, das Hirtenamt verloren haben. Und ich wage mal sogar so weit, das zu formulieren, auf allen Ebenen, auf allen Ebenen. Das zweite Zitat von Sartre ist, mancher schmunzelt darüber, es gibt zweierlei Hirten, die einen kümmern sich um die Wolle, die anderen kümmern sich um das Fleisch, aber um die Schafe kümmert sich keiner. Wir haben tatsächlich vielfach so Wichtiges und Programmatisches und Inhaltliches vor uns auf der Agenda, in Gemeindeausschüssen, in anderen Gremien, dass die Frage nach dem eigentlichen Menschen vielfach tatsächlich verloren geht. Vielleicht noch mal eine Folie weiter. Ja, Bonhoeffer. Ich lese das mal, die Schrift ist vielleicht hinten nicht mehr gut zu erkennen. Das Hirtenamt in der Kirche Jesu Christi setzt nicht neben dem guten Hirten einen zweiten und dritten Hirten, sondern lässt allein Christus den guten Hirten der Gemeinde sein. Christus ist der Erzhirte, in Anführungszeichen, 1. Petrus 5. Es ist sein Hirtenamt, an dem die Pastoren teilnehmen. Und überall, wo hier Pastor oder Prediger steht, mag ich getrost uns alle auch sehen. Das allgemeine Priestertum nach Paulus ist ja eins, was wir gerne auch beanspruchen. Oder sie verderben, das ist vierte Zeile, also an dem alle Pastoren teilnehmen, an dem Hirtenamt Jesu, oder sie verderben das Amt und die Herde. Auch der treueste Prediger ist nicht der gute Hirte. Aber weil er weiß, dass seine Gemeinde nicht seine Gemeinde, sondern des Herrn Jesu eigene Gemeinde ist und dass Jesus für diese Gemeinde gestorben ist und er allein ihr guter Hirte ist, so lässt er Jesus alleine weiter den guten Hirten der Gemeinde sein und er flieht nicht. Der Prediger, der Pastor aber, dem sein Amt, der sich selbst wichtiger ist als die Gemeinde, der ist ein Mietling und flieht, manchmal vielleicht gerade, indem er bei seiner Gemeinde, die er für sein Eigentum hält, bleibt. Starke Worte. Und Bonhoeffer, das wäre ja auch so eine thematische Überlegung gewesen für heute, Bonhoeffer spricht dir sicherlich die Dinge sehr klar an und sehr unmissverständlich. Und die Frage, wie weit ist das, was ich für gut halte, als Prediger vielleicht zuerst oder auch als Nachfolger Jesu, wie weit ist das so bestimmend, dass es eben den Nächsten, mit dem ich zusammen auf dem Weg bin, überstrahlt. Bei allem, was ich beschreiben möchte, ihr Lieben, bei allem, was ich in den nächsten Minuten sagen möchte, möchte ich nicht werten und ich möchte auch nicht abwerten. Das ist durchaus ja manchmal gern genommen. Und ich wünsche mir sehr, dass das, was ich versuche zu formulieren, sich nicht bei euch oder bei dem einen oder anderen verbindet mit dem Empfinden, ja genau, und vielleicht der oder der müsste es mal oder so ähnlich. Das ist nicht mein Anliegen. Bei allem, was ich beschreibe, bin ich nicht dabei zu bewerten. Wir sind gemeinsam als Kinder Gottes im Reich Gottes unterwegs. Der erste Korintherbrief von Paulus in den ersten Versen, Kapitel 4, hat eine ziemlich markante und dramatische Antwort von Paulus auf scheinbar sehr bösartige Briefe der Korinther, in denen er ermahnt in seiner Antwort abzuwarten und das letzte Urteil Gott zu überlassen. Wenn wir Adventgemeinde sehen, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, dann spüren wir ja durchaus eine gewisse Polarisation, weil man an Dingen festhält, die so sein müssen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir fixe Punkte haben. Ellen White hatte 5 Punkte, diese Landmarks. Wir haben 28 Punkte. Natürlich sind diese Dinge wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens, unseres Seins als Adventgemeinde. Aber das ist so das Thema dann am späten Nachmittag, die Relation und die Frage, an welche Stelle ich es platziere, entscheidet darüber, ob es am Ende nur zum Schaden ist, was wir da erkannt haben, oder ob es tatsächlich hilfreich ist. Ich äußere hier also mein ganz persönliches Grundverständnis stark zusammengefasst, basierend auf meinem biblischen Verständnis zum Thema Hirtenamt, zum Thema Gemeinde, sowie auch meiner Interpretation der Ordnungen unserer Kirche, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund meines eigenen Dienstes. Ich bin jetzt so, Moment, ich muss rechnen, ich bin, glaube ich, jetzt so 27 Jahre im Predigtdienst und durchaus an verschiedenen Aufgaben auch gewesen und habe dennoch immer nur einen Ausschnitt. Viele Ausschnitte ergeben ein größeres Bild, aber niemals das objektive Bild. Es ist tatsächlich meine Sicht. Wir sind bezogen auf das Predigtamt, auf das Hirtenamt. Vielleicht können wir mal eine Folie weiter gehen. Sind wir zuallererst, und das ist für mich eine ganz elementare Reihenfolge, im hauptamtlichen Dienst, aber auch eben in der Nachfolge, wir sind zuallererst Hirten. In zweiter Linie sind wir Verkündiger und Evangelisten. Und erst in dritter Linie sind wir Theologen, wenn wir es denn sind. Es ist ja interessant, wer sich theologisch auch für kompetent hält heutzutage oft. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Es gibt Fachbereiche, wo man sehr schnell zurückzieht und sagt, da habe ich keine Ahnung, es ist nicht meine Passion. Aber der Prediger hat tatsächlich die spannende Herausforderung, dass eigentlich alle in der Gemeinde, ähnlich wie im Fußball, alle Laien, die vor dem Fernseher sitzen, genauso klug sind wie er im Fußball der Bundestrainer und genau wissen, was richtig und falsch ist. Und dieses Wissen, dieses sogenannte Wissen, was ja seine Berechtigung hat, vorausgesetzt, es wird auch als Beitrag und als Fragestellung formuliert, ist aber tatsächlich erst an dritter Stelle. Das geht nicht auf mich zurück. Ich habe, als ich vor etlichen Jahren in Kalifornien mal eine längere Zeit hatte zum Studium, das in einer Vorlesung bei Bruder Webster gehört, den ich außerordentlich schätzen gelernt habe, der wissenschaftlich hochstehende, akademisch anspruchsvolle Vorlesung über Theologie gehalten hat, die ich selten so anspruchsvoll erlebt habe. Abgesehen davon ist es dann Englisch dann noch mal ein bisschen anspruchsvoller, wenn es in Fachbegriffen geht. Und wenn man diese Vorlesung erlebt hat und wie da auch wirklich auf höchstem Niveau akademisch Studenten und Dozenten und eher verschiedene Dinge ausgetauscht haben und dann so ein Bruder sagt, das Wichtigste und das, was ganz vorn steht, ist das Hirtenamt. Die Verkündigung und am Ende auch die Theologie ist nachgeordnet. Die Struktur unserer Freikirche, wie immer die auch aussieht, muss aus meiner Sicht dem seelsorgerlichen Dienst dienen. Wenn unsere Struktur und unsere Theologie und unsere Überzeugungen letztlich dem Menschen nicht dienen, getreu dem Jesuswort, der Sabbat ist für den Menschen da, dann haben sie letztlich ihre Funktion nicht erfüllt. Wir sind nicht dazu da, oder ich habe mein Verständnis nicht so, dass ich dazu da wäre, die Richtigkeit von Strukturen zu erfüllen, sondern die Struktur ist für die Beteiligten, für die Gemeinden hoffentlich ein nützliches Hilfsmittel, dass die Gemeinde ihren Dienst tun kann. Die Freiheit in der Nachfolge, Bonhoeffer einerseits, und dass sich einander zuwenden und miteinander gehen, auf der anderen Seite kann von außen formal nicht vorgegeben werden, ohne dass Unmut entsteht und Irritationen. Also die Freiheit im Glauben, wie Ellen White auch sagt, im selber verstehen und hinterfragen und Glauben lernen und andererseits aber auch die Vorstellung, wie es miteinander doch gehen muss in einer Gemeinde, Disziplin und Ordnung und das ist unser Weg und das sind unsere Regeln. Diese Spannung ist nicht aufzulösen, ohne dass es Verletzungen gibt. Und immer dort, wo man es auflösen will, in einer Einseitigkeit, wird es schwierig. Ich glaube, dass diese innere Empfindungssituation jedes einzelnen Menschen sehr sensibel ist und das Ideal, unser Wunsch von Gemeinschaft, hier in unserer Struktur auf die größte Herausforderung trifft. Wie stelle ich mir Gemeinde vor? Wie stelle ich mir auch vor, dass Leute in der Verantwortung und Leitung ihren Dienst tun? Und diese Vorstellungen haben ja durchaus Berechtigung und auch Richtiges, aber eben auch viel Subjektives und Persönliches, was nicht entsprechend dem ist, was wir finden. Das wird immer wieder ein Prozess sein, der nicht zum Abschluss kommen wird. Wenn wir Prediger versetzen, das ist ja in Nordrhein-Westfalen vermutlich völlig vergleichbar wie mit Baden-Württemberg oder Bayern oder Hamburg, dann ist tatsächlich mein Rat, den ich den Kameraden immer mit auf den Weg gebe, kennenlernen, zuhören, tatsächlich zuhören und wissen wollen, tatsächlich wissen wollen. Die Menschen, die mich am tiefsten geprägt haben, waren Menschen, die tatsächlich interessiert waren daran, was ich tue und wie es mir geht, die ein ehrliches Interesse hatten. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Diese formalen Umgangsformen, die wir so haben, auch in der Gemeinde, die haben mit dem wirklichen Wissenwollen vielleicht gar nicht mehr viel zu tun. Also die Frage, wie geht's dir? Ich sage dann manchmal am liebsten gut. Und dann ist ja auch schön und dann merke ich, ich habe gar nicht zugehört. Das ist ja so eine Frage, die eigentlich mehr eine Begrüßung ist. Also ich will das gar nicht wissen, wie es dir geht. Aber ich frage es zwar, aber ich will es gar nicht wissen. Willst du das wirklich wissen? Also dieses ehrliche Hinhören wollen. Es gibt hier keine pauschalen Lösungen. Die Einzigartigkeit jedes Menschen, jeder Gemeinde muss hier wirklich ihre mühevolle Entsprechung finden. Und wenn ein Prediger irgendwo in eine Gemeinde kommt und sagt, ich habe ein Konzept und ich weiß, wie wir Mission machen und dies und das und jenes, dann tut mir das tatsächlich sehr, sehr leid, weil er den einzelnen Menschen nicht sieht, nicht sehen kann mehr, weil es nur noch eine bestimmte Strategie, ein Ziel geht und weil vielleicht gerade die Einzigartigkeit jedes Menschen, der in unserer Gemeinde sitzt, eine Chance ist, vielleicht auch kreativ, vielleicht auch neue Wege zu gehen, auch in dem Bereich der Mission und in dieser Wertschätzung des Entdeckens des einzelnen Potenziale sich ergeben, die wir so gar nicht schöpfen. Es geht immer um den einzelnen Menschen und um den Versuch, jeden zu gewinnen. Es muss immer um den Versuch gehen, jeden zu gewinnen. Das ist natürlich eine dramatische Forderung. Ein guter Hirte zählt seine Schafe einzeln. Und das war ja heute früh so die Schlussfrage, so ein Stück. Wann hört das auf, dieses Versuchen, einen Menschen zu gewinnen? Wann ist auch nötig, dass man einen Beschluss fasst und eine Kündigung ausspricht oder eine korrigierende Seelsorge? Aber es ist grundsätzlich das, was Christus uns vorlebt, dieses Mühen um den Einzelnen und ihn gewinnen zu wollen, immer die oberste Priorität. Und da muss ich mich natürlich fragen, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt mit bestimmten Menschen auf einem guten Weg sein oder ist es nicht eigentlich eine Richtung, die der andere an sich hat, eine Art oder eine Überzeugung, von der ich denke, es wäre besser, du gehst woanders hin? Der Hirtendienst lässt sich hinsichtlich der Seelsorge auch im 21. Jahrhundert nicht automatisieren oder rationalisieren oder medialisieren. E-Mails, alles das. Man fragt sich manchmal, wie haben die früher in einer Dienststelle, in der Vereinigung überhaupt ihre Arbeit machen können, wenn da nur Post mit dem Briefträger kam. Und man hat sich in den 90ern schon arg fortschrittlich gefühlt, wenn man ein Faxgerät bedienen konnte. Und heute leben wir in so einer komplexen, massiven Anspruchswelt, was die Kommunikation betrifft. Es lässt sich diese Hinwendung zum Einzelnen nicht in irgendeiner Form rationalisieren. Und überall dort, wo wir es versuchen, werden wir Schiffbruch erleiden. Bibelstunden in Gruppen mit Gruppen zu halten, ist immer gut, als wenn man jetzt 10 Leute einzeln in Bibelstunden hat. Man hat ja nicht so viel Zeit als Prediger oder auch mit Kindern oder in der Gemeinde Kindergottesdienst. Aber die Zuwendung dem Einzelnen hin werden wir nicht durch was auch immer ersetzen können, wenn wir Gemeinde tatsächlich ernst nehmen und wenn das, was wir so als Menschenbild von Christus finden, den Nächsten zu lieben als höchstes Gebot, ein ehrliches Anliegen ist. Wir werden es nicht rationalisieren. Und wenn mir ein Mitarbeiter sagt, du hast letzten Sabbat mit meiner Gemeinde da gesprochen und mit dem Bruder gab es da Schwierigkeiten, ich muss dir gestehen, ich war auch jetzt 2 Jahre nicht mehr dort und es ist eine recht kleine Gemeinde, dann bedauere ich das. Aber es ist ja natürlich jetzt auch relativ leicht, ins Predigtamt zu schauen und ich muss mich ja auch selber anschauen, wie weit wende ich Mühe auf für Menschen, die nicht einfach sind. In der Wahrnehmung der letzten Jahre hat sich für mich mehr und mehr der Eindruck ergeben, dass wir das Hirtenamt tatsächlich auf allen Ebenen verloren haben. Ein Prediger, ein Diakon, ein Gemeindeleiter, ein Jugendleiter und ich kann die Liste, ein Leiter des Seniorenkreises und ich formuliere es bewusst so dramatisch, der nicht mit den Leuten lebt, für die er eine Verantwortung trägt, kann nicht beitragen zum Gelingen von Gemeinde. Wir sind ja tatsächlich nicht eine Gruppe von Menschen mit irgendeinem Vereinsinteresse. Um Garten, kleinen Gartenanlagen oder irgendwas. Es geht ja um das Wichtigste, es geht ja um Menschen zu Christus zu begleiten, wenn ich mit den Menschen nicht lebe. Es gab in den zurückliegenden Jahren auf verschiedenen Veranstaltungen, auch deutschlandweit, auch darüber hinaus, auch in manchen Workshops immer wieder die Rede davon, dass der Prediger zuerst der Trainer sei, der Coach, der Ausbilder und dass die individuelle Zuwendung zum Einzelnen, Klammer auf zum Beispiel das ganz klassische Thema Hausbesuche, nicht mehr zeitgemäß sei. Und das trägt in den letzten Jahren seine Früchte, bedauerlicherweise. Aus meiner tiefen Überzeugung hat das eben auch auf der Grundlage der Freiheit im Amt oder der Freiheit unserer Gesellschaft, in der wir so leben, an manchen Orten zu einer menschenfernen Art des Miteinanders und auch von Gemeinde geführt. Die spannende Frage, die mich immer wieder beschäftigt, entweder, so verstehe ich Paulus, wenn er von Gemeinde spricht, entweder sind wir eins in Christus als Leib Jesu, die Glieder aneinander, oder wir sind nicht in Christus. So radikal beschreibt es Paulus im Fazit, in der Schlussfolgerung. Entweder wir sind eins in Christus, als Geschwister, welches Amt auch immer, oder wir sind nicht in Christus. Den Einzelnen immer wieder aus der Kraft Jesu, das ist immer das, was wir, wenn man so das vielleicht am bekanntesten Werk von Dietrich Bonhoeffer Nachfolge mal so durchliest, ich mag das immer gern empfehlen, dass eigentlich das Miteinander ausschließlich und nur gelingt, wenn zwischen dir und mir immer Christus steht. Also nie das, was ich vermag und machen kann. Dem Einzelnen also aus der Kraft Jesu lieben und gewinnen zu wollen, ist heute nicht zeitgemäß. So lautet meine provozierende und vielleicht sich aus dem Verlust auch des Hirtenamts ergebende Frage: Können wir uns an eine Art geistliches Niedrigniveau in unseren Gemeinden gewöhnen? Oder hat es dauerhaft möglicherweise Langzeitschäden? Vielleicht mal die nächste Folie. Ich formuliere das mal mit sehr drastischen Thesen. Gut, das ist noch der Papst Franziskus, das hatte ich nicht auf meiner Folie hier, fand ich bemerkenswert. Am November 2013, Evangelii Gaudium, also Freude des Evangeliums, hat der Papst an seine Bischöfe, Priester und Diakone Folgendes geschrieben, unter anderem: Der Prediger, interessant ist übrigens, dass wir uns von dem Begriff des Predigers mehr oder weniger verabschieden möchten. Und hier, wenn wir zu den Kameraden dort gucken, findet man diesen Begriff fast nur. Aber das ist ein anderes Thema. Der Prediger muss auch ein Ohr beim Volk, beim Menschen haben, um herauszufinden, was für die Gläubigen zu hören notwendig ist. Ein Prediger ist ein Kontemplativer, also einer, der anschaut, der betrachtet, der wissen will, der wahrnehmen will, der seine Betrachtung in Ruhe und sanfter Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes und auch auf das Volk richtet. Auf diese Weise macht er sich vertraut mit den Wünschen, den Reichtümern, den Grenzen und mit der Art zu beten, zu lieben, zu leben und die Welt zu betrachten, wie sie für den einzelnen Menschen charakteristisch sind. Er achtet dabei den einzelnen Menschen, das konkrete Volk, und antwortet auf besondere Fragen. Es geht darum, die Botschaft des biblischen Textes mit einer menschlichen Situation zu verbinden, mit etwas aus ihrem Leben, mit einer Erfahrung, die das Licht des Wortes Gottes braucht. Für diesen Gedanken, das Leben mit dem Wort Gottes zu verbinden, es ist schon hochspannend, bei welchen Autoren und Leuten man immer wieder diesen Hinweis findet, quer durch die Jahrhunderte. Selbst Ellen White hat deutlich formuliert, wenn ihr eure jungen Leute in der Gemeinde halten wollt, dann beobachtet sie in ihrem Leben und mit ihren Interessen. Und dann schaut, ob ihr in der Bibel, in dem Wort Gottes Dinge findet, die dazu etwas zu sagen haben. Und dann sprecht mit ihnen darüber. Wir haben über viele Jahrzehnte den völlig anderen Weg gewählt, dass wir sagen, das ist richtig, das ist das Lehrgebäude und da führe ich dich hin. Deine Lebenswelt interessiert mich eigentlich im Grunde nicht. Ich will schon deine Seele, dich als Menschen auf meiner Gliederliste, aber deine Musik und deine Freunde und all das, was damit zusammenhängt, ganz schwierig, ist eigentlich eine andere Welt. Und da werden wir tatsächlich aufgerufen, den Menschen genau dort zu erspüren, wo er lebt. Und jetzt dann die nächste Folie müsste das sein, was ich mir gewünscht hatte, genau. Können wir uns dieses geistliche Niedrigniveau auf Dauer leisten? Und das sind jetzt drei ganz steile Thesen, das gebe ich zu. Und genau, ich lese sie einfach mal. Erstens, Seelsorge wird durch Psychologie ersetzt. Das sind natürlich sehr überspitzte Formulierungen, aber ich versuche damit einen gewissen Trend zu beschreiben, den ich wahrnehme. Theologie wird durch Missionspragmatismus ersetzt und getauscht. Wir haben selten so viele Programme gehabt, die kann man gar nicht alle aufzählen, wo man auch Geld bekommt, auch von der EUD, von der GK, wie es in der heutigen Zeit ist. Missionspragmatismus. Drittens, Menschenführung wird durch Management ersetzt. Also vielleicht denkt ihr, was ist denn das für ein konservativer Knochen, was der uns da erzählt, das ist doch die Vergangenheit. Ich wiederhole das nochmal. Ich bin zutiefst davon überzeugt, da wo wir das Miteinander leben und das Miteinander auch unterwegs sein und das Führen von Menschen nicht von dem Einzelnen her immer wieder neu ertasten und erspüren, werden wir auf Dauer nicht zusammenfinden. Hatte vor wenigen Wochen ein langes Gespräch mit einem Bruder, der in seiner Gemeinde sehr am Kämpfen ist. Und er sagt, wir müssen all das Weltliche raustun, keine Geburtstage mehr bekannt geben, alles zur Seite tun und ganz, ganz ernst muss es werden. Ich hatte etliche Jahre vorher, seinen Sohn beerdigt, der mit knapp über 20 Jahren ums Leben gekommen ist, auf tragische Weise. Und jetzt haben wir wieder gesessen und geredet und ich sage, was ist dein Ziel mit der Gemeinde, für die du auch verantwortlich bist als Gemeindeleiter? Und er hat mir erzählt von der Vorstellung, wie Gemeinde sein muss und dies und das. Und dann habe ich ihn nach Menschen gefragt, die es dort mal gab und die nicht mehr da sind. Und wir hatten ein langes und ein sehr erschütterndes Gespräch. Es kam dann irgendwo nach Stunden, kamen auch Momente ins Gespräch, von persönlicher Schuld, von zu kurz kommen. Und der Sohn, der nicht mehr da ist, an dem er doch vielleicht schuldig geworden ist, dass er ihm nicht so zum Glauben geführt hat, wie es doch hätte sein müssen. Wenn wir dieses Hinhören und dieses Wissen wollen, uns ersparen, ersparen wir uns am Ende auch die Chance zur Gemeinsamkeit, so schwer und schwierig das immer ist. Wo menschliche Zuwendung im Sinne des Hirtenamts verloren geht und nicht glaubhaft spürbar ist. Unsere jungen Leute sind hier wahrscheinlich ein sehr sensibler Gradmesser, die tatsächlich es bis heute so formulieren, dass sie sagen, Wir haben gar kein Problem mit der dreifachen Engelsbotschaft, mit der Heiligtumslehre, mit Ellen White und all diesen spezifischen Dingen, die wir so haben. Aber die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben und die Kluft zwischen dem, was gesagt wird und das, was dann gemacht wird, ist so entsetzlich groß. Damit kommen wir nicht zurecht. Also das glaubhafte Spüren. Eine alte Schwester kam jeden Sabbatmorgen zeitig in die Gemeinde. Und sie war ganz unscheinbar. Und einige Zeit später, ich hatte das nur am Rande wahrgenommen, weil ich durch den Dienst selten öfter in einer Gemeinde bin, sah ich, dass etliche junge Leute dort waren, die weinten und die große Trauer irgendwie hatten. Und ich habe nicht gewusst, was ist da passiert. Und ich habe nachgefragt. Und überraschenderweise ging es darum, dass diese sehr alt gewordene Schwester gestorben war und nicht mehr da war. Und dann habe ich nachgefragt und dann erzählten manche und sagten, jeden Sabbat, wenn wir früh hierher kamen und oft genug auch gedrängt von den Eltern, war sie immer da. Und sie hat uns oft in unserer Hand ein klebriges Bonbon gedrückt. Also ein alter Mensch in der Handtasche alles da sammelt und das manchmal das Papier wegfällt und jedenfalls immer irgendwas genommen und da kommt wieder jemand und wieder irgendwas. Und das war natürlich alles nicht appetitlich und nett, aber das eine, was wir gespürt haben, sie war zutiefst interessiert daran, wie es uns geht. Sie kannte jeden mit seinem Vornamen. Sie wusste von jedem, wann der welche Prüfung schreibt und wann der Not hatte mit den Eltern. Und sie hat tatsächlich, das haben die nie überprüft, aber das haben sie geglaubt, das haben sie ihr geglaubt. Sie hat die ganze Woche für diese jungen Leute gebetet. Sie hat hingehört. Sie hat selten etwas gesagt. Manche konnten gar nicht ihre Stimme sich erinnern. Sie war einfach da und hat zugehört. Vielleicht die nächste Folie mal. Nochmal ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der mir tatsächlich zum Lauf der Jahre sehr wichtig geworden ist und nahe geworden ist. Wer nicht lange und geduldig zuhören kann, der wird am anderen immer vorbeireden und selbst schließlich gar nicht mehr merken. Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als dass er sie mit Zuhören verbringen dürfte, der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und für den Nächsten, sondern nur immer für sich selbst, für seine eigenen Worte und Pläne. Und ich sage es mal so selbstkritisch, aber nur auf mich bezogen. Man sitzt in vielen Ausschüssen und Gremien und manchmal ist es doch nicht ganz zu verdrängen in dem, was man spürt, dass diese eigenen Pläne und Worte doch so bedeutsam sind. Wirklich zuhören ist nicht unsere Zeit. Ist nicht unsere Zeit. Wir leben auch nicht in der Gegenwart, wenigsten von uns. Wir leben entweder in der Zukunft, weil wir denken, wenn wir das erledigt haben, wenn wir das geklärt haben, wenn das gelöst ist und wenn das und das und das, oder in der Rückschau, wenn wir älter geworden sind und bedauern, dass manches eben so ist, wie es ist. Aber jetzt die Zeit zu erleben. Franz Werfel, in jedem Menschen das Antlitz des allmächtigen Gottes zu sehen, das ist schwer. Das ist schwer. Wir halten die Gegenwart kaum aus. Stellvertretend vielleicht zwei Momente, die mich persönlich hier sehr, sehr geprägt haben. Ich habe mich, als ich 16 war, ich bin da wahrscheinlich schon in die Akte der Stadtsicherheit gewandert, ich bin von der sogenannten, was heute Gymnasium ist, das war damals erweiterte Oberschule, hieß das in Ostdeutschland, nach der 10. Klasse rausgeflogen. Ich wollte den Sabbat frei haben und andere Unverschämtheiten. Es gab ja damals keine Sabbatfreiheit in Ostdeutschland. Und habe mich dann beworben in diesem sehr atheistischen Staat, das war also Mitte der 80er Jahre, in einer medizinischen Einrichtung als Orthopädietechniker. Und habe dort, weil sehr viele Bewerber dort waren, hatten wir Dinge vorzuführen. Handwerklich, das ist ja ein Handwerksberuf, handwerklich und dann eben auch Gespräch und so weiter. Man hat uns Patienten gezeigt, also Leute, die Gliedmaßen verloren haben, amputiert sind, Kinder, die völlig deformiert sind, Missbildungen haben von klein auf und all das. Und im abschließenden Gespräch fragt mich der Meister dieser Einrichtung, der Leiter dieser Einrichtung, ein überzeugter Atheist, aber technisch und menschlich ein exzellenter Orthopädietechniker, so wie ich später dann erleben durfte, der fragt mich, Sie haben diese Menschen vorhin gesehen, diese Behinderten, alle durch die Bank. Können Sie diese kranken Menschen lieben? Ich bin ja als Predigerssohn und als Adventistenkind kampferprobt, jeden Sabbat Frage und Antwort haben wir immer gespielt. Und ich habe ja gedacht, mich kann nichts erschüttern. Und dann fragt mich so ein Atheist, so ein Ungläubiger, so ein Heidenharry mit einem Parteiabzeichen, fragt mich tatsächlich, ob ich diese kranken Menschen lieben könne. Ich habe im Moment, war ich schockiert. Ich habe gedacht, ist das eine rhetorische Frage? Was will der von mir? Und dann sprach er weiter, weil er meine Verlegenheit wohl merkte und selbst mit mir Mitleid hatte und sagte, wenn Sie diese Menschen nicht lieben, können Sie ihnen nicht helfen. Das hat mich enorm geprägt. Natürlich kann man, wenn man das Fachliche beherrscht, das Handwerk, und das kann man erlernen mit allen Regeln auch der Physik und was man da zu beachten hat, ist es wesentlich komplizierter, als mal eben ein Stück Holz ein bisschen abzufräsen und zu sagen, probier's mal an. Natürlich kann man das erlernen fachlich. Aber er wollte von mir wissen, ob ich die Menschen, die ich da tagtäglich erlebe und vor mir habe, die Kinder, die vor Schmerzen schreien, weil sie Missbildungen haben, die Jugendlichen, die Selbstmordgedanken haben, weil sie durch Alkohol Gliedmaßen verloren haben, die Kriegsveteranen, die es da auch noch reichlich noch mehr gab als heute, die im Krieg Gliedmaßen verloren haben, können Sie diese Menschen lieben? Wenn nicht, dann sind Sie hier nicht richtig. Wie viel mehr in der Gemeinde. Das zweite Moment, was ich erwähne, ist der Einsatz und die Beauftragung in dem Bereich des Fachbeirates für Menschen, die schwer traumatisiert sind, Menschen in unseren Reihen. Ich habe in den Jahren so viele Geschichten und Details gehört und ich spüre die tiefen Furchen in meiner Seele, die wohl auch immer bleiben. Und so weh es tut und umso unerträglich es auch sein mag, zum ehrlichen Zuhören und Wissen wollen und auch zum Aushalten und zum glaubwürdigen Ernstnehmen gegenüber dem Einzelnen sehe ich keine Alternative. Die meisten, die sich in den Jahren, wo ich diese Aufgabe hatte, gemeldet haben, hatten zwei Anliegen, oft anonym, oft telefonisch, zwei Anliegen. Erstens, danke, dass unsere Kirche endlich glaubt, dass es uns gibt, wir, die wir Betroffene sind. Zweitens, ich habe noch nie darüber gesprochen, ich möchte es einmal alles erzählen. Das waren manchmal stundenlange Gespräche, kann man nicht sagen, reden und zuhören. Meistens bin ich in solchen Abenden oder Nächten nicht mehr schlafen gegangen. Es bleibt zum ehrlichen Zuhören und Aushalten und glaubwürdigem Ernstnehmen keine Alternative. Wie rational unsere Welt und unsere Gesellschaft immer auch noch wird und wie technisiert wir unser Leben immer auch gestalten, es bleibt keine Alternative. Es ist die lebensnotwendigste Form der Wertschätzung, die sich auch jeder von uns selbst wünscht. Jeder von uns, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und die am lautesten tönen, dass sie ja so bescheiden sind und dass sie gar nichts brauchen an Dank und Zuwendung, schreien, indem sie das sagen, am lautesten. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass fehlende Wertschätzung und damit ein deutlich spürbares Zu-Kurz-Kommen im Füreinander das größte emotionale Defizit unserer Zeit in Gemeinden und auch in Mitarbeiterschaft ist. Und das kann man mit sachlichen Argumenten und Aufgaben beschreiben oder mit Zielvereinbarungen. Zielvereinbarung, auch eine ganz tolle Errungenschaft unserer Zeit. Nicht ausgleichen. Aber ich bin da auch ein bisschen beschädigt, was Zielvereinbarung betrifft. Das muss ich fairerweise sagen. Als ich im Verband war und dann der Vorsteher mich ins Zimmer bat und mit mir eine Zielvereinbarung machen wollte, habe ich ihn gefragt, was ist dein Problem? Arbeite ich zu wenig oder zu viel? Ich sage, ich habe nicht die Zeit für das Gespräch, ich habe zu tun. Ja, Zielvereinbarung, ganz tolles Thema. Also genau, ich Und wenn man da natürlich noch beim Heiland noch Zielvereinbarung finden kann, ist das natürlich der Gipfel. Ich selber habe diese Erkenntnis noch nicht erreicht. Ich hätte noch einen weiteren Text. Wer seinen Traum, das ist das untere Zitat, auch aus dem Buch Gemeinsames Leben von Bonhoeffer, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft, den Einzelnen, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, so glaubhaft und hingebend meint. Und das ist das Fatale. An der Stelle packt uns tatsächlich, glaube ich, auch der Teufel oft genug. Dass wir eine ganz klare Vision, einen Traum haben, wie unsere Gemeinde zu sein hätte und was da passiert und was da nicht passiert. Und diese Vorstellung tatsächlich, die erhalten und pflegen wir, so gut es irgend geht. Und dann kämpfen wir. Vorsichtig aber doch mit innerer Überzeugung denke ich sogar, dass die ganze Frage der Versöhnungsbereitschaft oder eben nicht vorhandene Bereitschaft zur Versöhnung hierin wurzelt. Kann ich mich selber loslassen? Oder kann ich es nicht? Unser traditionelles adventistisches Gottesbild hat in seiner Geschichte und Entwicklung wenig Platz gelassen für selbstbewusste und freudige Nachfolge. Das sage ich als jemand, der mit seinem ganzen Herzen diese Kirche, diese Gemeinde liebt und damit eben die Menschen und ihre Überzeugungen. Aber unsere Prägung über die 160 Jahre hat tatsächlich immer wieder auch mehr den Schwerpunkt darauf gehabt, auf Abgrenzung, auf Unterscheidung. Und das sind wir so ein Stück die Kinder dieser vielen Jahrzehnte, wo man sich hier immer wieder neu definieren meinte zu müssen. Und selbstbewusste, freudige Nachfolge. Wir loben nicht. Natürlich, die Amerikaner freuen sich und singen dir auch noch ein Lobeslied, wenn du den Bleistift vom Tisch runterwirfst. Da wird alles gelobt. Das ist nicht das, was ich meine, sondern das ehrliche Lob. Ganz schwierig. Wir interessieren uns nicht wirklich dafür, wie es dem anderen geht. Wir haben Überzeugungen und darin ist jeder gefährdet, wer meint, dass er es nicht ist, am allermeisten. Wir haben über die Jahre häufig nur unterschieden, was richtig und falsch ist und mittels der Festlegungen unsere Gotteskindschaft definiert, sich als Kind Gott angenommen zu wissen, in einem gesunden Selbstbewusstsein angstfrei zu glauben, gelingt nicht ohne einen gesunden Selbstwert. Und dieser Selbstwert wird gebaut durch Wertschätzung. Und wenn sie glaubhaft gemeint ist, die Wertschätzung, dann geschieht sie im Wesentlichen durch Zuwendung, durch Ehrlichkeit und durch Transparenz. Ehrliche Wertschätzung, ihr Lieben, ist für unsere Gemeinde, war für mich mit Abstand die stärkste Triebfeder in meinem Dienst. Ehrliche Wertschätzung. Wirklich wissen wollen oder wie es Karl Barth gesagt hat, immer noch mal um die Ecke gehen, um besser zu sehen. Aber wenn ich auf meiner Bank sitze vor meinem Häuschen und der Blick ist gut, warum sollte ich um die Ecke gehen? Da ist ja schattig. Immer noch mal um die Ecke zu gehen, um besser sehen zu können. Das schreibe ich Ehepaaren, wenn sie heiraten wollen, in den vorbereitenden Gesprächen intensiv hinter die Ohren. Egal, wie lange ihr verheiratet seid, egal, was geschieht, sehen und hören wollen, aufstehen und sich bemühen. Es wird ohne dies nicht gelingen. Und dann kommt sicherlich unsere deutsche Mentalität noch dazu, immer hinterfragen, immer analysieren, immer kritisieren, aber nicht loben, nicht fähig zu sein, Respekt zu formulieren. Die Mentalität wird in unserem adventistischen Denken verstärkt durch die Geschichte unserer Theologie, eben unsere Einzigartigkeit und das große Bedürfnis, der andere muss so sein wie ich. Oder er ist nicht richtig. In Klammern, hier beginnt geistlicher Missbrauch. Das ist ein weites Feld. Und der oft nicht vorhandene Eigenschaft, Unterschiede brüderlich auszutragen. Im Gegenteil dazu Apostelgeschichte 17,11 und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Das ist ein guter Ansatz, finde ich. Wir forschen, jetzt bin ich mal ganz drastisch und ich meine natürlich niemanden hier, ich sage es nur, weil es in meinem Zettel steht. Wir forschen nicht mehr in der Schrift und wissen, was der andere falsch macht. Die damals haben in der Schrift geforscht und haben dann verglichen, ob es übereinstimmt mit dem, was ihnen die Apostel gesagt und gepredigt haben. Das war ein positives Herangehen. Heute schlägt mancher ein Betrachtungsheft oder irgendwas auf und schaut, was ist falsch. Und in der Schrift geforscht, hat er das? Ich wage auch diese vielleicht kühne Behauptung, die am lautesten in der Kritik wahrnehmbar sind am wenigsten auf den Knien und im Gebet. Da, wo ich immerfort diese Nähe Jesu suche durch sein Wort und durch das Gebet, werde ich mich in meiner Persönlichkeit und in meinem Handeln nicht zu einem Verkläger der Brüder entwickeln können, weil es nicht die Art Jesu ist, die wir in unserem Wort Gottes finden. Vielleicht mal die nächste Folie. Und ich muss mich sputen, es ist 2:50, die Uhr hängt hinten, ich würde die nach vorne hängen. Ihr wollt doch wissen, wie spät es ist. Mir ist es egal. Ich bin eh bis heute Abend hier. Genau, vielleicht mal noch den Text, der dazugehört, und zwar durch noch weiter. Und noch 2 weitere Anstriche gern dazu, das und im nächsten noch, Dankeschön. Das Miteinander in unseren Gemeinden, unserer Kirche gelingt erstens spürbare, ehrliche Wertschätzung, zweitens nicht aufhören zu lernen, wie der andere empfindet, drittens Schuld eingestehen können ohne Wenn und Aber, viertens durch unser Beugen vor Gott. Autorität haben wir nicht aus uns selbst heraus, sondern wir können letztlich Gottes Autorität nur bezeugen. Wir haben nicht Autorität, keiner von uns, keiner bei der Generalkonferenz oder in der Vereinigung oder ich oder was weiß ich, sondern wir können nur die eigentliche Autorität bezeugen. Und gerade vor unseren jungen Leuten beispielhaft an diesem Leben teilnehmen und uns unter Gott beugen und auch uns hier korrigieren lassen und Schuld eingestehen. Ich glaube, dass das Schuldeingestehen eines der schwersten Momente ist, auch in unserem Miteinander. Wenn wir uns heutzutage entschuldigen, dann beobachte ich, fast immer, dass sich jemand, wenn er sich schon entschuldigt, in der Regel auch noch eine Erklärung hat. Also es tut mir leid, das, aber im Grunde wurde ich und was weiß ich, also es tut mir leid, ich entschuldige mich und dann ist ein Punkt. Das ist kaum noch möglich. Man hat das dringende Bedürfnis, noch ein bisschen zu erklären und dann ist die Entschuldigung eigentlich hinfällig. Es war für mich ein enorm schwieriger Lernprozess. Ich bin Vater von 3 Kindern, eine Tochter begleitet mich. Bin gespannt, was ich heute Abend im Auto zu hören kriege. Mich bei den Kindern zu entschuldigen, das ist ein inneres Ringen, das ist unglaublich. Ich hätte das gar nicht gedacht. Man lernt sich ja immer wieder neu selber kennen. Und auch in dieser Frage, sich zu entschuldigen und sagen zu können, es tut mir leid, das war nicht gut, hier bin ich schuldig geworden an dir. Und kannst du mir das vergeben, verzeihen, ohne dass ich vielleicht sogar ein berechtigtes Moment noch im Hintergrund habe und erwähnen muss, was ja wieder zeigt, dass ich mich eigentlich gar nicht entschuldigen müsste. Das können wir nicht. So schwer. Jeder von uns, das unterstelle ich uns einfach alle, die wir hier sind, hat sich in die unmittelbare Nachfolge Jesu rufen lassen. So unter dieser Überschrift, Herr, ich will nichts als dein Jünger sein. Ich will dir nachfolgen. Und will dich vor der Welt und den Menschen bezeugen und will den Menschen dienen und für sie da sein. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Taufe in einer von den Amerikanern flüchtig, schnell aufgestellten Baracke, Berlin-Pankow, Ost-Berlin, mitten im Botschaftsviertel. Das war so die Zeit, als die Amis dann auch den Berlinern geholfen haben. Dieses Beseeltsein für Gott und für seine Gemeinde doch jetzt ganz da zu sein, unabhängig vom Predigtamt und allem, was da an Bedienstungen ist. Das hat uns doch alle einmal beseelt, oder? Das ist doch der Grund letztlich an diesem großen Werk Gottes, dabei sein und mitarbeiten zu dürfen, dass wir diesen Weg, diese Nachfolge für uns erkannt und entschieden haben. Oder? Für mich scheinen persönlich einige Fragen sehr grundlegend. Was ist für unser Miteinander in der Gemeinde unaufgebbar? Beziehungsweise löst meine Gotteskindschaft er hat mich zuerst geliebt? Was löst meine Gotteskindschaft aus, dass ich mich in gleicher Weise und der Art Jesu Christi dem Nächsten zuwenden kann? Was ist für unser Miteinander unaufgebbar? Was ist wirklich unaufgebbar für das Gelingen des Miteinanders? Ich rede hier nicht von einer Entwürdigung der Persönlichkeit und einer Diktatur von Tyrannen, sondern vom ganz normalen Miteinanderleben. Sind Verbitterungen und Verletzungen und auch berechtigte Enttäuschungen in der Gemeindearbeit, im Gemeindekontext, auch zu administrativen Ebenen unserer Kirche so bedeutend, dass alle ursprünglichen Motivationen verschüttet sind? Ich war nie selbst dabei. Ich habe mir das erzählen lassen von Teilnehmern. Es gab vor Jahren ja diese sogenannten Treffen der Ehemaligen, die Bruder Treder auf der Marienhöhe, glaube ich, und anderswo durchgeführt hat, die dort sich getroffen haben, nochmal gekommen sind, früher zum Teil aktive Glieder unserer Gemeinden waren. Und bis heute verlieren wir ja Geschwister. Nicht nur in Deutschland, das ist kein guter Trost, dass die Generalkonferenz sich ehrlich gemacht hat und auch die Millionen Austritte mal bekannt gegeben hat letzten Sommer in San Antonio, finde ich ein guter Schritt in die richtige Richtung des Ehrlichwerdens. Aber auch bei uns in unserem Rahmen, wir verlieren bis heute Menschen. Und die Frage an Sie, was Sie letztlich immer wieder dann auch beschäftigt hat, dass Sie am Ende diesen Beschluss gefasst haben zu gehen, wird ja doch ähnlich wie bei den Jugendlichen fast ähnlich beantwortet. Das Miteinander, wie wir es erlebt haben, oder mancher dann konkreter die Verletzung und Enttäuschung, die da gewesen sind, die Bevormundung auch, hat uns letztlich nicht mehr den Sauerstoff gelassen, den wir brauchen, um zu atmen. Also zwischenmenschliche Dinge. Das ist insofern interessant aus meinem Empfinden, da das genau das Thema ist, was Jesus in der Endzeitrede Matthäus 25 anspricht. Genau das spricht er an, nichts anderes. Also wenn diese ursprüngliche Motivation im Zusammenhang mit der Taufe und der Nachfolge verschüttet sind, möglicherweise durch so viele Erfahrungen und Erlebnisse und auch vielem, was dort so verletzend war, dann ist die Frage, kann ich das loswerden? Oder habe ich mich eingerichtet? Wie erlebe ich meine Jüngerschaft? Psalm 119. Es ist interessant, Psalm 119, der Lieblingspsalm von Dietrich Bonhoeffer. Er wollte im Gefängnis einen Kommentar zu diesem Psalm schreiben. Er kam nur bis zur dritten Seite und er überschrieb diesen Psalm: Du bist nahe, Herr. Also seine Auslegungen zu diesem Psalm. In seiner Meditation zu Psalm 119, Vers 11 schreibt er: Es ist ein großes Wunder, dass das ewige Wort des allmächtigen Gottes in mir Wohnung sucht, in mir geborgen sein will. Geborgen ist Gottes Wort nicht in meinem Verstand, sondern in meinem Herzen. Nicht zerdacht sein, sondern im Herzen bewegt werden, wie das Wort eines geliebten Menschen in unserem Herzen wohnt, auch wenn wir gar nicht bewusst daran denken. Das ist das Ziel des Spruches, der aus Gottes Mund kommt. Das Hirtenamt, ob man es nur an Hauptamtliche oder Ehrenamtliche knüpft, das ist dahingestellt. Nimm dir, wie du es empfindest, bleibt das höchste Amt unserer Kirche. Wie gesagt, das, was Papst Franziskus da seinen Kameraden hinter die Ohren schreibt, das ist tatsächlich gute Erkenntnis. Abschließend die letzte Folie, und das ist das Zitat, damit ist wirklich der Schlusspunkt. Bonne von 1938. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Gott wird unsere Wege und Pläne immer, ja täglich durchkreuzen, indem er uns Menschen mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, an diesen Menschen, beschäftigt mit den Wichtigkeiten unseres Tages, wie die Priester an dem unter die Räuber Gefallenen vorübergingen. Wir gehen dann an dem sichtbar in unserem Leben aufgerichteten Kreuzeszeichen vorüber, das uns zeigen will, dass nicht unser Weg, sondern Gottes Weg gilt. Soweit, ihr Lieben, ein paar Stichworte, ein paar Fragmente, nichts Fertiges, nichts Abschließendes, vielleicht Anstöße und Anregungen zu der Frage, wie leben wir miteinander? Wie definiert das Wort Gottes, das Gottesbild selber, aber auch das Menschenbild, das in unserem Herzen hilfreich ist, miteinander auf gutem Weg zu sein? Vielleicht ist mancher Satz hilfreich zum Weiterdenken oder auch zum Widerspruch. Herzlich gerne. Danke, dass ihr aufmerksam dabei wart.